aber es hat mehr getönt wie Zischeln und Grummeln. Nicht wie ein gelöstes Gespräch unterwegs, wo man so am Wandern ist und Erlebnisrevue passieren lässt. Oder vielleicht eine Frage weiter behandelt, wo man irgendwo aufgeschnappt hat und jetzt hat man Zeit zum Reden. Das war normalerweise so bei denen, die da gewandert sind. Aber jetzt in dem Moment sind eindeutig negative Emotionen da. Ja, sogar ein Brodeln. Da kocht sich gerade so eine Suppe aus. Hey, was hat der Johannes den Meister gefragt? Der hat ihn gefragt, ob er sein Vize sein kann. Wenn es so weit ist. Ein anderer sagt, nein, zwei Vizen haben sie wollen. Sie einen links, einen rechts. Einer der Johannes, anderer Jakobus. Das ist ja wieder typisch. Füreinander kann es schauen, die Brüder. Andere Jünger gibt es für die nicht. Jesus und zwei Jünger, das genügt doch. Tolles Gefühl, echt für uns zehn. Ich weiss nicht, was ich da eigentlich noch mache in dieser Truppe. Und dann noch die Masche mit der Mutter. Wie zwei Bubis haben sie's Mami für ihn geschickt, dass sie fragt. Was, echt? Ja, ich bin dabei gewesen. Die hat sich hingeworfen von Jesus und gefragt, ob er ihre Bitte erfüllt. Ah, ich könnte eine Abreibung verpassen. Mich juckt meine Faust. Man, früher bei den Zeloten, da hat man da einen kurzen Prozess gemacht. Ja, so war es, die Szene. Vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt von mir. Johannes und Jakobus haben grosse Pläne gehabt. Und ihre Mutter auch. Man merkt das, wenn man alle Evangelien dazu liest, alle Berichte über diese Szene, dass die Mutter auch dabei war. Wer weiss, vielleicht haben Jakobus und Johannes ihre Mutter einfach gefragt, würdest nicht du den Anfang machen? Würdest du gehen fragen? Weißt du, auf die Mutter hört er vielleicht besser. Bei uns denkt er vielleicht, wir hätten ein bisschen grosse Ambitionen. Was aber klar ist, beide Brüder sind fest entschlossen gewesen, an der Seite von Jesus zu sitzen. Einer links, einer rechts. Vielleicht hätte es dann auch noch einen Streit gegeben, wer dann links und rechts sitzen darf. Aber sie sind tief entschlossen gewesen, die Ehrenplätze, die wollen wir anstreben. Wie sind sie darauf gekommen? Die Bibel schweigt sich aus über das Motiv von dem Begehren. Man weiß es nicht. Vielleicht war es schon immer ihr Traum, etwas Grosses zu sein. Eine wichtige Position zu erreichen. Vielleicht haben sie aber auch gedacht, wir sind ja die Boanerges, die Donnersöhne, die Jesus so toll benannt hat. Vielleicht passen wir einfach als Bodyguards links und rechts von Jesus am besten ins Reich Gottes. Eins muss man ihnen lassen. Die beiden haben die Hoffnung sehr ernst genommen. Sie haben damit gerechnet, dass Jesus König wird. Wo Jesus die ganze Zeit auf dem Weg, ihr könnt das nachlesen im Kapitel vorher und auch jetzt im Kapitel 10 in Markus, davon geredet hat, dass es schwierig wird in Jerusalem, dass er wird sterben, dass er wird verraten werden von den Schriftgelehrten, den Pharisäern, dass er wird getötet werden. Und mit dem innen können die zwei Jünger an dieser Hoffnung festhalten und sagen, Herr, wenn du König bist, möchten wir links und rechts von dir sitzen. Das ist unser Traum. Sie haben gehandelt nach ihrem Glauben. Ihre Hoffnung war nicht nur im Kopf. Sie haben etwas gemacht. So war es, aber das hat eine Spannung ausgelöst, eine grosse Spannung. Auf einmal hat es nicht mehr 12 Jünger gegeben, sondern 2 und 10 Jünger. Oder 2 gegen 10 Jünger. Was geschieht jetzt? Wer ergreift jetzt das Wort? Wie geht es weiter in diesem Kampf? Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen. Und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Erstaunlich. Jesus hat diesen zwei bittenden Karrierestreber, Johannes und Jakobus, schon ganz persönlich eine Antwort gegeben. Man kann die nachlesen in der Geschichte. Ich habe sie übersprungen jetzt. Eigentlich hat Jesus ihnen weder Ja noch Nein gesagt. Er hat gesagt, ich kann das nicht entscheiden. Das liegt einzig und allein in der Verantwortung von Gott, wer denn neben mir wird sitzen, wenn ich König bin. Und in dieser persönlichen Antwort geht Jesus auf ein ganz anderes Thema ein. Er sagt, es ist schwer. Es ist sehr schwer, was jetzt vor mir ist, bevor ich König werde. Es ist ein bitterer Kelch, den ich trinke. Könnt ihr den auch trinken? Damals haben sie noch gesagt, ja sicher. Aber die Frage von Jesus macht etwas deutlich. Auch Jesus weiß, dass er König wird. Auch Jesus weiß, dass die Hoffnung, die sein Vater ihm als Auftrag und als Lebensweg mitgegeben hat, unbedingt wird eintreffen. Unbedingt. Aber Jesus ist sehr viel realistischer als die begeisterten Jünger. Aber das Ende dieser Diskussion war damit noch nicht erreicht. Nicht der letzte Satz, es ist schwierig. Jesus hat es für wichtig gehalten, aus dieser Spannung, die da passiert, die da deutlich wird, eine Lektion zu machen. Jesus merkt den Ärger der Zehn, die wir gerade in diesem Satz vorher gelesen haben. Wo ihre Faust im Gewand, sie haben ja noch keine Hose Säcke gehabt damals, aber zumindest im Gewand rein, haben sie sicher einen Faust gemacht. Jesus hat wahrscheinlich ihren Ärger schon dann gemerkt, wo man den Ärger noch gar nicht hat können sehen und hören, wie Jesus alles gemerkt hat. Oft Gedanken schon im Voraus gewusst hat, was die Menschen werden denken. Und Jesus hat entschieden, ich mache die Frage zu einer Sonderlektion mit meinen Jüngern. Jesus schaut in die Kultur. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Vielleicht hat Jesus da einen Moment vom Nachdenken gegeben, wenn er das anspricht, was sie wissen. Tun Sie euch ein bisschen wieder aufsteigen, was ihr schon wissen über das Thema. Ja, sie haben gewusst, wie prunkvoll sich die damaligen Herren in Israel aufgeführt haben. Die damaligen Herren waren Römer, Kriegsherren, Gouverneure von Rom eingesetzt und Kollaborateure von Israel, die sich in das Feld aufgeschafft haben und als Juden auch irgendwo eine Stellung eingenommen haben. Übrigens, der Herodes war so einer. Sie haben gewusst, wie man sich die Stellung ausbauen kann, wie man die Macht erhalten kann, wie man sie vergrössern kann, wie man Respekt erzeugen kann. Der Herodes hat sich übrigens laufieren als Wohltäter des Volkes, indem er einen wunderbaren Tempel gebaut hat. Der Vorgänger von dem Herodes, der die Kinder verfolgt hat. Und wenn es mit Wohlwollen nicht geklappt hat, nur gut, dann hat man Macht gebraucht. Dann hat man seine Soldaten geschickt und für Ordnung gesorgt. Und dann ist klar gewesen, wer der Herr im Land ist. Und auf das greift Jesus jetzt zurück und sagt, schaut das gut an. Das ist, wie Macht funktioniert in der Kultur dieser Welt. Und ihr könnt schauen in jedem Land und jedem Volk und jeder Situation. Ich meine, dass Jesus nicht nur die damalige Welt 100% getroffen hat, sondern die jetzige genauso. Was damals auf dem Marktplatz und auf der Heeres bei der Heeresmärsch passiert ist, was Herolde ausposaunt haben mit wirklichen Posaunen, das besorgt jetzt das Internet mit dem Twitter, mit den Tweets und Trends, mit den Meldungen und Botschaften, mit den Fake News und den News. Es ist gleich geblieben, es geht um Namen, es geht um Macht, es geht um Ehre, um Einfluss, um Fame. Wenn es früher die Militärs und die Römer waren, die die Hot Volley, die Überflüger, die Jet Set gemacht haben, dann sind es heute die schönen Gesichter, die prallen Bankkontos und die besten Dramatiker beim Reden, wenn es um Politik geht und Klima. Aber Jesus macht mit seiner Lektion für die 12 jetzt etwas wunderbar deutlich und sehr eindringlich deutlich. Was jetzt kommt, was Jesus jetzt lehren will, geht alle 12 Jünger an. Nicht nur die zwei, die da offensichtlich irgendwie ins Fettnäpfchen getreten sind und jetzt gegen die 10 stehen. Oder die 10 gegen die 2 sind plötzlich. Nein, Jesus redet zu allen 12 Jüngern. Und wahrscheinlich zu der Mutter von der CBD-Aussöhnen auch. Es sind ja immer mehr damit dabei gewesen, wo Jesus gewandert ist. Jetzt sind wir gespannt, was sagt Jesus jetzt? Was kommt jetzt nach dieser Betrachtung von dem, wo ist in dieser Welt? Auf welchen Punkt geht Jesus ganz genau raus? Das könnte verschieden sein. Hören wir zu, was Jesus sagt. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was mir zuerst aufgefallen ist, Jesus gibt eine unerwartete Antwort. Er hätte können sagen, Jus, alle 12, es geht euch auch an, vielleicht habt ihr auch so Gedanken schon gehabt, wie der Johannes und der Jakobus, tünt nichts Grosses anstreben. Es ist falsch. Aber das sagt Jesus erstaunlicherweise nicht. Er widerspricht ihrem Wunsch nach Grösse in keiner Weise nach dem, was da steht, was er gesagt hat. Er sagt nicht, es ist falsch, wenn ihr gross sein wollt. Nein, er unterstützt das Ziel. Wer unter euch gross werden will. Wer unter euch gross werden will. Das führt zu einem Blick über die ganze Bibel. Zu der Frage, wie ist das gemeint mit der Grösse? Wie ist das gemeint von der Schöpfung an bis zum Schluss? Was ist Gottes Plan mit grossen Menschen? Und wir werden eine Unmenge an Möglichkeiten und Beispielen finden, wo Menschen und Grösse zusammen ein Paar eingehen. Angefangen von Babylon, wo sie haben wollen, Grosse, grösser als Gott. Aber auch bis hin zu Sätzen, wo Gott sagt, ich will dich gross machen. Wir werden Herrlichkeit bekommen, so wie Gott herrlich ist. Verheißung im Neuen Testament, ganz am Schluss in der Offenbarung. Ja, es ist so, Menschen sind Gottes Geschöpf. Und sie spiegeln durch ihr Geschöpf sie Gott. Wie könnte ein Gott, der gross ist, etwas schaffen, das klein kariert ist? Klein und unnütz und unwürdig. Hat nicht Gott, der gross ist, auch das geschaffen, wie er ist? So steht es im ersten Buch Mose. Er hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und das ist nicht klein, sondern gross. Aber im anderen Sinn gross, wie das es heute in der Kultur erscheint. Es heißt in einem Psalm sogar, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Das sind ungewohnte Töne in der Bibel, wo man vielleicht schnell überliest. Ja, Gott hat entschieden, dass der Mensch so hoch steht. Es ist Gottes Plan. Das heisst, wir müssen uns da vor einer falschen Alternative in Acht nehmen. Menschen, die sich selber nicht gross machen wollen, könnten als falsche Alternative denken, ich muss mich klein machen. Ich muss unnütz und unwürdig sein. Ich muss wertlos mich fühlen. Die Gefühle haben die Menschen. Und es ist gut, wenn man die Gefühle hat in einer Hinsicht. Nämlich dann, wenn man merkt, dass man ohne Gott verloren ist, dann braucht es das Gefühl von, ich bin unwürdig, ich bin wertlos, ich schaffe es nicht selber. Ich bin klein. Ich bin ein Wurm. So haben das einige früher, 200 Jahre vor uns, in der Evangelisationsbewegung von der damaligen Erweckung in Amerika ausgedrückt. Ich bin ein Wurm. Das war nicht ein Programm fürs Leben als Christ, sondern eine Erkenntnis vom erlösungsbedürftigen Zustand. Und ich glaube, das brauchen wir heute ganz genau gleich noch. Man braucht eine Knirschung, wenn man merkt, man hat versagt. Wehe dem, der es nicht empfindet. Er geht über seine Fehler weg und wird nie zum Erlösen kommen. Weil er immer denkt, ich schaffe es selber. Ja, wenn Gott dann mal mir von etwas verlangt, dann würde ich ihm schon sagen, dass ich gerecht bin. Aber wehe, wenn es dann nicht so ist. Also in dieser Hinsicht ist das Denken an seinem richtigen Platz. Aber ja nicht in dem, was Gott als Ziel für den Menschen gesetzt hat. Gott hat nie in der Bibel den Menschen verkündigen lassen, dass sie ewig ein Wurm sollen sein. Das ist immer in Zusammenhang mit der Verlorenheit und der Erlösungsbedürftigkeit vom Menschen genannt. Gottes Plan mit dem Menschen ist, dass er ihn zur Größe bringen will, zur wahren Größe. Gott ist gekommen, zum Menschen mit gebrochenem Herz aufrichten, sagt Jesus. Kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid, ich will euch frisch machen. Jesus hat gesagt, ich bin zu den Kranken gekommen, um sie gesund zu machen. Nicht, dass sie krank bleiben. Gott macht seine gefallenen Geschöpfe great again. Nicht so wie der Präsident, der das sagt. Great again im Sinn, wie Gott das gemeint hat. Und jetzt kommen wir zu der grössten und wichtigsten Frage. Was ist denn echte Grösse in den Augen von Gott? Was ist echte Grösse? Ich lese den Satz nochmal, den wir dazu haben. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch gross werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allem bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich habe es gerade vorhin gesagt im vorherigen Gedanken. Gott hat uns Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, dass wir auch seine Größe sollen spiegeln. Das ist Bestimmung für uns alle Menschen. Aber die Größe ist von göttlicher Art und nicht von menschlicher Art. Es ist ganz anders als das, was in der Kultur sichtbar wird. Warum? Weil unsere Kulturen prägt sind vom Schlechten. Oft vom Schlechten. Nicht immer. Es hat auch manches Gutes. Darum können wir leben da. Aber vieles ist verdorben. Gottes Macht ist nicht missbräuchlich. Und Gottes Macht, Gottes Größe ist nicht egoistisch. Jesus ist gekommen, um das Gesicht von Gott zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Das war sein Auftrag. Gott begreifbar und sichtbar zu machen auf dieser Welt. Und darum bringt Jesus jetzt in diesem Satz Gottes Größe und sich selber als Person in Einverbindung. Jesus gibt sich hin. Er wird ein Opfer zum Gefangenen, oder ich sage es noch etwas anders. Zum Entführten wieder loskaufen. Dahinter steht das Bild von einer Erpressung. Wir kennen das alle, gibt es immer noch heute. Menschen werden entführt, die irgendeinen reichen Angehörigen haben. Und der Erpresser fordert Freigabe gegen Geld. Und dann muss man viel Geld aufbringen, dass die Menschen am Leben bleiben. Und oft funktioniert es nicht. Der Erpresser in dem, wo Jesus beschreibt, ist der Teufel. Der Teufel ist der Erpresser, der Menschen gefangen genommen hat und er hat das geschafft über die Sünde. Sünde und Schuld gehen einem in die Hand vom Erpresser. Und man merkt das sofort. Es ist wie ein Druck. Man spürt nicht gerade eine Hand am Hals, aber es ist ein ähnliches Gefühl. Man kann dem nicht davon, man kann nicht aus der Haut schleifen, wenn man Schuld auf sich geladen hat. Man kann davonlaufen versuchen. Aber es geht immer mit. Die Wahrheit dahinter ist, der Teufel hat tatsächlich dann Macht über den Menschen. Sichtbar wird die Macht im Gericht. Wenn Gott Gericht haltet, dann hat der Teufel als Ankläger Recht, wenn ein Mensch gesündigt hat. So einfach ist das. Schuld ist da und sie muss bezahlt werden. Wenn man das Gericht vermeiden will, wenn man vor der Urteilung vermeiden will, dann muss es jemand haben, der die Schuld zahlt. Und das ist jetzt Jesus. In diesem Beispiel ist Jesus der Lösegeldzahler. Und sein Lösegeld genügt, er hat genug. So werden die Worte von Jesus da verständlich, wenn er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich möchte eine ganz persönliche Frage stellen. Wer unter uns weiß, dass er den Jesus als Lösegeldzahler unbedingt braucht? Dass es keine Möglichkeit gibt, sonst frei zu sein. Von Gott frei zu sein. von Gott einen offenen Eingang bekommen in seine Heimat, in die Ewigkeit. Wer das nicht 100% kann sagen, ich brauche Jesus als meinen Löser, der muss fest darüber nachdenken. Der soll ganz fest darüber nachdenken. Vom Dienst von Jesus hängt die Ewigkeit ab. Eine ewige Erlösung. Jesus hat dafür gedient. Es ist nicht eine Botschaft, die sagt, du musst. Wir haben das wunderbar gesungen in diesem Lied. Jesus ist gekommen, um uns das anbieten und schenken. Die Bedingung ist aber, dass wir merken, das ist ein Geschenk. Das brauchen wir. Das ist nicht ein optionaler Bonus, den man einfach noch so dazu haben kann. Und sonst schafft man es auch. Nein, es muss klar sein, ohne Jesus bin ich verloren. Das steht hinter der Aussage, die Jesus da macht. Nichts anderes. Und damit beschreibt Jesus in einem kurzen Bild, was echte Grösse ist. Echte Grösse ist Liebe. Liebe, die das macht, dass der andere nicht verloren geht. Liebe steht hinter einem, der freiwillig dient. Es gibt natürlich auch Dienste, die gezwungen ist. Sklavendienst. Die Bibel redet hier an dieser Stelle auch von Sklavendienst, aber im Sinn von einem, der sich selber entscheidet, ich möchte sklavisch dienen. Ich möchte das. Und warum? Aus Liebe. So wie Jesus das aus Liebe gemacht hat. Jemand, der liebt, fragt nicht nach oben und unten in der Beziehung. Er sagt nicht, wer ist Herr, wer ist Diener. Er macht das, was die Liebe jetzt gebietet, was muss gemacht werden, fürs Wohl vom anderen. Das ist das Bild, das echte Grösse definiert. Echte Grösse hat immer mit Liebe zu tun und Liebe hat immer mit Dienen zu tun. So sollen die Jünger gross werden, sagt er jetzt. Denken bei Grösse nicht an Fame. Denken bei Grösse nicht an einen wunderbar grossen, bekannten Namen. Denken nicht an eine ganze Reihe Biografien, wo ihr dann auch eine sind. Sondern denken daran, dass Liebe passiert. Dass ihr mein Vorbild, ich spreche jetzt im Wort von Jesus, dass das Vorbild von Jesus von uns nachgeahmt wird, das ist Jünger im Reich Gottes sein. Also nicht egoistisch, nicht machtmissbrauchend, sondern liebevoll. Ein paar Beispiele. Ich lasse den Text immer stehen, der gilt für alles. Ein Beispiel, das mir sehr schnell in den Sinn gekommen ist, Eltern dienen ihren Kind. Habt ihr über den Aspekt mal nachgedacht? Und zwar nicht nur, wenn sie klein sind und man Windeln putzt, sondern auch später, wenn sie grösser werden, wenn sie erwachsen sind. Eltern, die Eltern bleiben und Kinder haben, haben immer einen Dienst. Manchmal ganz nach, manchmal wieder weiter weg. Vielleicht am Schluss bettend und gar nicht mehr so viel Kontakt. Und gleich ist noch ein Dienst. Was machen Eltern aus Liebe für ihre Kinder? Ganz viele praktische Sachen. Sie leiden mit. Sie haben Sorgen, die sie mittragen mit den Kindern. Sie setzen sich ein für sie. Sie helfen ihnen, Sachen lösen im Leben, wo sie plötzlich selber nicht mehr weiterkommen. Und sie merken, da gibt es wahrscheinlich keine Altersgrenze. Es wird vielleicht ein bisschen weniger im Alter und mit der Reife der Kinder. Aber es ist immer noch da. Ein anderes Beispiel für Dienen ist Schenken. Schenken ist eine Form von Dienen. Wir wissen von der ersten Gemeinde, dass sie einander dient haben, auch mit Besitz. Mit Sachen, die sie nicht gebraucht haben, verkauft haben, zum Beispiel Äcker oder Häuser. Und sie haben das eingesetzt, damit es dient. Vorher hat es nicht dient, da war es einfach da gewesen. Und sie haben sich überlegt, wie könnte das, was ich besitze, können anderen helfen. Und das ist nicht, wie wir das manchmal so heute idealistisch verstehen, so eine grosse theoretische Bewegung gewesen. Das ist praktisch passiert. Da hat es Not gehabt und dann haben sie gesehen, ich habe etwas so in der Not zum Geben und dann haben sie es gemacht. Das mit dem theoretischen Überbau ist erst viel später gekommen, dass man immer gesagt hat, das ist das Vorbild von der Urgemeinde und vom Urkommunismus. Kann man vergessen. Das ist praktisch gewesen. Und das passiert auch heute nur praktisch. Über Theorie läuft nicht viel. Bin ich überzeugt. Wo Gottes Herz berührt und jemand sieht, ich habe etwas zum Teilen und ich mache das jetzt zum Dienen, dort passiert Liebe. Nicht anders. Mit Theorie können wir auch höchstens schlechtes Gewissen manipulieren. Das ist aber nicht das Ziel. Als ein anderes Beispiel, praktische Unterstützung. Ein Gemeindeleben ohne praktische Unterstützung und überhaupt ein Leben ohne praktische Unterstützung ist auch nicht möglich. Niemand kann alles allein tun. Und irgendwo gibt es immer einen Punkt, wo man im Rückblick merken, wenn der nicht gewesen wäre und das nicht gemacht hat und der auch nicht geholfen hat, dann wäre das grosse Ganze nicht passiert. Es ist gut, wenn wir Verantwortung haben für uns allein und möglichst viel anpacken und nicht sagen, ja, das ist gut, wenn die anderen alles für mich machen. Das wäre eine falsche Einstellung. Aber wenn wir merken, wir haben andere nötig, dann hat Gott dort ein Übungsfeld aufgetan fürs Dienen. Weil unterstützen ist Dienen. Ein viertes Beispiel. In einer Beziehung kann man einander dienen. Ein Werkzeug vom Dienen in der Beziehung ist Geduld. Das ist ein ganz praktisches Werkzeug. Man kann einem anderen enorm viel Gutes tun, wenn man Geduld hat. Das gleicht Schwankungen in der Beziehung enorm aus. Geduld kann sein, ich schweige jetzt mal 5 Minuten oder vielleicht einen halben Tag und lasse es nochmal durch den Kopf gehen, bevor ich jetzt ausraste. Und die Geduld, die zahlt sich aus. Das ist ein Dienst. Vielleicht ist in diesem halben Tag schon viel passiert beim anderen. Und man redet darüber. Und es ist ganz anders als vor einer halben Stunde. Ich habe ein Bild gefunden, das ich euch mitgeben möchte. Bilder sind oft ein bisschen griffiger als so Stichworte, wo wir ein Thema haben. Und wir sehen, das Bild, das stammt eigentlich aus dem Gerät da oben. Ohne das in diesem Gerät könnte ich euch da keinen Text zeigen. Es würde kein Bild leuchten. Aber ich bin sicher, keiner von euch hat je das Gerät schon mal gesehen. Das ist die Lampe von unserem Projektor. Eine Projektorlampe wird kaum je sichtbar, ausser sie wird ausgewechselt. Und dann sieht sie höchstens der Techniker und der Verkäufer, der sie einpackt. Aber wir alle, unser Volk da, wo den Beamer sonntäglich brauchen und angewiesen sind, dass wir unsere Liedertexte da haben. Und wenn wir sie nicht haben, müssen wir im Buch schnell suchen. Und das ist gar nicht so einfach. Wir merken das alle nicht, dass das eigentlich das Teil ist, wo wesentlich ist. Schalte ich das aus, haben wir gar nicht. Und das ist ein Bild für den Dienst. Der Dienst ist im Hintergrund und fällt auf, wenn er nicht ist. Der Dienst ist im Hintergrund und er fällt auf, wenn er nicht ist. Als zweites, darum habe ich das als Beispiel genommen. Jeder, der in die Lampe direkt hineinschaut, hat einen Schaden in den Augen. Das ist so ein starkes Licht, dass es unsere Netzhaut schädigt. Und man sagt darum, der Kind geht bitte nicht auf die Bühne führen und auf die Höhe vom Bild und schaut nicht da in die Linse. Es ist gefährlich. Genauso gefährlich ist es, wenn der Dienst in der Mitte steht, der Dienende in der Mitte steht. Wenn er sich strahlen lässt und das das Wichtige ist und nicht das Bild, das er projiziert. Und ein drittes, es ist unverzichtbar. Der Dienst ist unverzichtbar. Ist er nicht da, läuft gar nicht. Wenn ihr an so eine Lampe denken, dann versuchen euch in die Rolle der Lampe hineinzudenken. Sagen, ja, es ist gut, wenn ich im Hintergrund bin. Weil das, was du mich vorne abbildet, wird, das ehrt Gott. Das ist das Bild, das er projiziert, er macht es durch mich. Aber es ist nicht nur durch mich. Der Inhalt kommt von ihm. Das Zweite ist, wenn wir an die Lampe denken, sollen wir denken, es ist schädlich, wenn wir uns auf den Leuchter stellen. Wenn man das Gehäuse vom Beamer wegnimmt und sagt, jetzt geht es um mich, dann leuchtet falsches Licht. Dann wird nichts mehr übermittelt. Dann geht zwar ein Licht an, aber ein falsches, ein Irrlicht. Und das Dritte, was wir wissen dürfen, wenn wir so eine Lampe sind, wir sind unverzichtbar. Jesus sagt nicht, ihr seid einfach Gastvolk. Nein, er sagt, ihr seid Diener im Reich Gottes. Das ist die höchste Stellung von einem Menschen, die man kann. Und es ist die Stellung, die uns zur wahren Grösse führt. Von Gott. Ich habe zum Schluss einige ganz praktische Merksätze versucht zu formulieren. Sie sind nicht vollständig, man könnte noch mehr ergänzen. Und ich habe damit Bibelstellen verbunden, wo sich lohnend, um die vielleicht auch notieren und vielleicht sogar lernen. Sie werden uns können begleiten beim Dienen und uns Motivation geben. Grosse Motivation. Ich fange an mit Dienen ist Chefsache. Wer sich an Jesus orientiert, orientiert sich, ich sage jetzt das salopp, am Chef. Jesus ist der Herr. Wir sind seine Schüler. Er ist der Meister. Und wenn wir lernen dienen, dann ist das Erste, was ich mache, schauen, wie hat der Herr dient. Und er macht das als Herr. Und mit dem gleichen Bewusstsein darf ich das machen. Ich bin wichtig vor Gott, ich bin gross vor Gott, wie Gott mich gross macht, aber ich bin Diener. Das widerspricht dem Dienen nicht. Das Grosssein und das Dienen gehört zusammen bei Gott. All die Verantwortung haben, sei das in der Jungschi als Leiter, oder sei das im Krigo, oder sei das im Beruf, oder in der Gemeinde, die müssen die Lektion lernen, dass man leitet mit Dienen. Dass man mit Unterstützen leitet, nicht mit Herrschen. Im Petrusbrief steht das ausführlich. Man soll Vorbild sein, vorausgehen, dienen und nicht herrschen von oben. Warum? Wie es Jesus uns vorgelebt hat, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die eurem Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Vielleicht kennen Sie den Vers in ein anderen Wortlaut. Aber die Gesinnung von Jesus ist die Motivation Nummer 1 zum Dienen. Ein zweiter Gedanke. Alles ist Gottesdienst. Wenn wir dienen, immer Jesus. Warum? Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Mit dem Bewusstsein kann man mit Freude dienen, auch wenn das Gegenüber den Dienst nicht wertschätzt. Das kann sein. Das kann durchaus sein. Dass es nicht sofort als Dank zurückkommt. Jesus hat oft seine Jünger auch korrigiert und sie haben ihm sicher nicht sofort gedankt. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Oh, danke Jesus, dass du mich jetzt korrigiert hast. Nein. Aber später vielleicht schon. Wer im Kopf hat, dass wir jetzt Jesus dienen, wie wir etwas tun, von er uns aufträgt, der kann mit Freude dienen. Ich diene dem Jesus, der in dieser Person jetzt ist. Und er wertschätzt es. Er sagt mir, es ist gut, hast du es gemacht. Und wenn alle anderen sagen, es ist nicht gut gewesen, es ist gut. Ein drittes. Unser Bewusstsein soll sein, wir sind Reich Gottes Diener. Und ich betone das besonders, Reich Gottes Diener. Das Reich Gottes ist das höchste Reich, das es gibt. Kein Reich auf dieser Erde ist dem gleich. Weil Gott ist der Herr von dem Reich. Und wenn wir das im Fokus haben, gibt es auch wieder Kraft. Es gibt Kraft gegenüber dem Gedanken, es ist ja unwichtig, es verhebt ja nicht, es geht wieder zu Ende, es ist nicht wirksam. Nein, das stimmt nicht. Gottes Reich ist ewig und Gott sorgt dafür, dass es ewig ist. Wir müssen es nicht machen, Gott sorgt dafür. Die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Der Dienst hat immer die Perspektive vom Ganzen, vom Reich. Das meint da der Vers, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben. Durch Vorbild, durch Wort, durch Unterstützung. Jesus hat einen weiteren Gedanken zum Dienen gesagt. Gross im Kleinen. Wer kleine Aufgaben mit Sorgfalt tut, übt sich im Grossen Dienen. Er übt sich in der Größe. Jesus sagt, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Ein Grundsatz. An einer anderen Stelle heißt, dass Gott die wird über Größeres stellen, die über Kleines treu sind. Also das können wir alle Wochen machen, weil unsere Wochen sind voll mit so kleinen Diensten. Ganz kleinen. Das ist wunderbar. Alles hat seinen Wert. Alles macht gross. Alles macht great again. Na, noch ein fünfter. Jesus hat noch einen spannenden Satz gesagt über die Motivation wegen der Grösse. Hat das auch einen grossen Zusammenhang. Jesus hat so ganz verschiedene Aktivitäten, die wir als Dienst machen. Beten, Fasten, Gutes tun. Das gehört alles zum grossen Kapitel dienen. Hat er gesagt, machen es nicht vor den Menschen. Tun das nicht ausposaunen, tun es nicht zeigen. Machen es sogar so, dass nicht einmal ihr selber wisst, was die linke Hand tut, wenn die rechte etwas schafft oder umgekehrt. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Das ist wie sich vorher einen Lohn holen, aber der Lohn ist ein Hungerlohn, der vergeht, der ist kaputt, der ist 2 Stunden nachher schon vergessen. Wie viel wert ist er von Menschen? Ganz ehrlich. Mir kommen da Geschichten in Sinn, die ich miterlebt habe, wo Menschen auf ihren Kommoden so Sachen drauf haben, die alle Menschen schon lange vergessen haben. Für die Person war es wichtig. Irgendein Diplom, eine Ehrenmedaille von irgendeinem Sportanlass. Und wenn man 50 Jahre weiterzählt, hat das alles keinen Wert mehr. Keiner redet mehr davon. Alle winken ab, nein, wir haben jetzt wieder neue Sachen, die wir ehren. Du gehörst nicht mehr zu denen, die jetzt geehrt werden. Und das kann ganz bitter ausgehen im Alter. Dass man immer denkt, ich müsste eigentlich geehrt werden für das, aber es wird nicht mehr. Darum, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Nicht vorher den Lohn abholen, sondern warten, bis Gott den Lohn gibt. Er hat ihn bereit. Es heisst nicht einmal, dass es immer erst in der Ewigkeit gezahlt wird. Jesus sagt dort beim Beten, geh in das stille Kämmerli, darum habe ich den Satz da noch aufgenommen. Das stille Kämmerli ist wie so ein Symbol für, ich mach's zwischen Gott und mir. Also nicht jeder Dienst wird im stillen Kämmerli gemacht, nicht, dass ihr das missversteht. Aber Jesus sagt, wenn ihr im stillen Kämmerli betet, seht Gott und er belohnt euch. Ich habe schon erlebt, dass Gott das spontan macht. Belohnt. Er lässt, er handelt. Was kann es einen grösseren Lohn geben für das Gebet? Der Henry Nouwen, und mit dem schließe ich ab, ist ein Seelsorger, der in, glaube ich, Kanada gelebt hat, mittlerweile verstorben ist, und er hat wichtige Bücher geschrieben für Seelsorge und für Seelsorger. Und er sagt, eine von den 3 grossen Versuchungen, so wie Jesus auch grosse Versuchungen hatte, wo er angefangen hat in seinem Dienst, ist, dass wir Menschen gefallen wollen. Das ist eine von den 3 grossen Versuchungen. Nicht Gott gefallen, sondern Menschen gefallen. Und man wird abhängig. Man wird klar von Menschen. Wer kann mir schon alles sagen, was Menschen alles erwarten? Ich bin nicht fertig, zum Erwartungen erfüllen. Es geht nicht. Darum, es ist auch ein Schutz. Schutz, dass wir nicht aufhören dienen. Dass wir Gott gefallen. Ich möchte beten für uns. Vater im Himmel, ich danke dir für deine grosse Ehr, wo du uns schenkst, dass wir in deinem Reich eingeladen sind als Diener. Und dass dadurch dein grosser Plan vom Mensch, von deiner Schöpfung, vollendet wird. Dass wir wieder das werden, wo du gedacht hast mit dem Mensch. Ein Mensch, der angelegt ist auf Beziehung zu dir und zueinander. Um andere dient, der liebt. Und Herr, du siehst, wo wir hier zu üben haben, wo wir wie die Jünger in dem Moment stehen, wo wir das Alte sehen, die Kultur, die uns umgibt, die Prägung, die Mechanismen, und wo wir das Neue hören von dir. Und so bitte ich dich um deinen Geist, der dein Wort lebendig macht in uns, wo uns Kraft gibt, wo uns erinnert an das, was du gesagt hast, wo uns die Bilder wieder aufruft, dass wir im Hintergrund leuchten und im Vordergrund du verherrlicht wirst. Dass unser Leben ein Gottesdienst ist, der strahlt. So hilf du uns in dieser Woche, bei Kleinem, bei Grossem, und hilft uns, dass wir uns anspornen können als Diener. Amen.